Haifischbecken Schule, der Podcast mit Andreas Reinke und Sascha Garcia.
Viel Spaß!
Ich habe gehört, Profis lassen immer so ein paar Sekunden laufen vorher.
Ich klatsche immer vorher.
Echt? Du klatschst vorher?
Ja, um also mir selbst Beifall zu zollen.
Hey, lass uns das tun. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haifischbeckenschule von und mit Andreas Reinke und mir, Sascha Garcia. Es ist die dritte Folge auf der Uhr. Wir haben mega Bock, glaube ich. Es ist einfach wieder geil. Es ist immer so, diese zwei Wochen verschwinden so. Zeit. Bevor wir richtig durchstarten, wollte ich noch mal ganz kurz an der Stelle was sagen. Und zwar vielen Dank an alle, die uns Kommentare geschickt haben, die den Podcast geteilt haben, die diese nette Worte über unseren Podcast verloren haben. Das hilft uns extrem, weil natürlich auch sowas wie Spotify natürlich auch schaut, wie relevant ist so ein Podcast eigentlich für die ZuhörerInnen. Insofern freuen wir uns da mega über diese ganzen Bewertungen und über die, ja, über das, über Lob und Kritik an uns.
An der Stelle, Sascha, also auch von mir, hallo, ich grüße euch, freue mich auf die dritte Folge. Hinterlasst doch bitte auch Themenwünsche, Fragen. Ja? Ihr könnt auch, wenn es die Möglichkeit gibt, von Situationen berichten, die euch bewegen im Kontext Schule. Und da können wir genau darauf eingehen in einer nächsten Folge.
Finde ich super. Wir machen quasi euer Buffet hier.
Ja, genau.
Da nimmt sich hier einfach jeder was weg, was er gerne mag.
Ist auch so eine Art Kummerbriefkasten hier, der Podcast.
Genau. Finde ich gut.
Ja. Und Mutmach-Tankstelle auch noch gleichzeitig.
Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Ja, worum geht's heute? Wir hatten heute das Thema uns herausgepickt, wie finde ich eigentlich die richtige Schule für mein Kind und was bedeutet es überhaupt, eine richtige Schule? Also nicht im Sinne von, ist das eine echte Schule oder einfach ein Briefkasten, sondern tatsächlich die Frage, woran erkenne ich, ob die Schule für mich passt oder für uns passt als Konstrukt? Ja, darum soll es heute gehen. Ich habe mir tatsächlich mal den Spaß gemacht und habe mal so eingegeben bei Google alternative Schulen oder auch Privatschulen. Und da findet man ja eine ganze Menge mittlerweile. Ne? Es gibt Waldorfschulen, Montessori-Schulen, Freinet-Schulen, Jena-Planschulen, demokratische Schulen, Dalton-Planschulen, Club-of-Rome-Schulen, Mehlhorn-Schulen. Es gibt alles da draußen. Mhm. Wie viele von denen kennst du?
Einige. Aber selbst wenn man jetzt die Formulierung demokratische Schule bemüht oder Montessori-Schule, ist damit ja auch nicht geklärt, was es dann wirklich für eine Schule ist. Ja. Das ist ja erstmal nur vielleicht eine Beschreibung. Ja. Und zwischen der Montessori-Schule A und der Montessori-Schule B können so krasse Unterschiede gegeben sein, dass man die überhaupt nicht in irgendeinen Topf schmeißen kann.
Ja.
Geschweige denn den Montessori-Topf.
Ist auch ein Topf, bei dem du dann selber rühren darfst. Ja. Ich finde es deshalb so spannend, weil für mich war, als wir uns mit der Schulsuche beschäftigt haben, wusste ich gar nicht, dass es überhaupt irgendwas abseits der normalen Schulen gibt, der Regelschulen. Für mich war das damals klar, dass irgendwann der Tag kommt, an dem unsere Tochter eingeschult wird. Und da war das für mich auch klar, dass sie sehr wahrscheinlich hier am Ort quasi zu dieser Regelschule halt einfach geht, zu der Grundschule hier vor Ort. Das war für mich halt einfach so, ja, ist halt so. Ne? Mhm. Kennst du das auch so war das bei dir anders? Weil du dich ja schon ja dann doch quasi beruflich damit beschäftigt hast.
Es hat sich ja auch bei mir verändert, sowohl als Fachkraft, sag ich mal, als auch als Vater. Für mich als Vater war seinerzeit ganz klar, an welche Schule unsere Tochter gehen wird. Das würde die Schule werden, an der ich auch Lehrer war zu der Zeit. Hm. Eine freie Schule, eine christliche Schule. Also da gab es jetzt keine großen Alternativen für uns im Kopf. Das hat sich im Laufe der Zeit gewandelt und damit einher geht auch ein Wandel in meinem Denken. Ja? Es ist nicht mehr so klar, was ist eine richtig gute Schule. Ja. Da gibt es verschiedene Aspekte, die man da hinterfragen darf. Und darum geht es ja auch heute.
Genau. Ich fand es auch genau spannend, was du sagst, weil für mich war am Anfang dann irgendwann, je mehr ich mich mit generell mit so Themen wie was will ich eigentlich, was ist mir wichtig in meinem Leben, was sind meine Erfahrungen an der Schule gewesen, wo hat mir das geholfen und wo ihr nicht. Mit diesem ganzen Mindset ist es dann irgendwann so, dass ich dann halt dazu kam und dann halt gesagt habe, nee, also ich will dann schon mehr hinschauen bei der Schulwahl. Da gab es für mich allerdings noch so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Denken. So im Sinne von, ja, es gibt die bösen einen und die guten anderen.
Genau.
Tatsächlich ist es so, dass sich das dann immer mehr und immer weiter auflöst, je tiefer man da wirklich im Thema steckt. Für uns tatsächlich, wir sind an einer freien Schule, an der ich zufälligerweise auch aktiv bin.
Ach, guck.
Ja, was ein Zufall, ne? Ja. Und da war es so, wir haben damals irgendwann den Brief bekommen, mit dem so, jetzt ist es soweit und so, ne, mit dem Einschulungstest. Und da war zum ersten Mal so dieses Gefühl im Magen, die so, oh, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. So, jetzt geht's los. Ne? Und das war so ganz merkwürdig, weil auf der einen Seite wollte ich mein Kind dem auch nicht aussetzen, was ich so erlebt hatte bei mir in der Schulzeit. Andererseits wollte ich dem auch nicht im Weg stehen. Also es war ganz schwierig, so ein Hin und Her irgendwie. Mhm. Und für uns entscheidend war tatsächlich die Hospitation. Das ist auch was, da geht man bestimmt dann auch noch mal ein bisschen näher drauf ein, wie wichtig es nämlich ist, die Schulen auch anzuschauen. Als wir an der staatlichen Schule waren, hat das für uns einfach nicht gepasst. Also wir hatten einfach das Gefühl dort, nee, ist nicht das, was für uns irgendwie, das fühlt sich nicht, ich fühle es nicht. Das klingt so ein bisschen komisch, so, ne? So, ich fühle es nicht, aber genau das, es ist einfach unglaublich viel Bauchgefühl. Weil als wir direkt danach dann nachgeschaut haben, so, welche Schulmodelle gibt es denn noch, und wir dann eine freie Schule bei uns um die Ecke gefunden hatten, wir sind zugezogen, wir wussten also nicht, dass da eine freie Schule ist. Und auf der Suche haben wir dann festgestellt, dass die zwei Straßen weiter ist. Und ja, war Wahnsinn, echt. Und da kamen wir da rein und ich war auch im ersten Moment, dachte ich so, oh, so ganz schön unordentlich hier, weil halt überall irgendwelche Sachen rumlagen, die halt irgendwelche Kinder gebaut haben. Und dann aber immer mehr, je öfter wir dort waren, desto mehr hat man sich dann so wohlgefühlt, so ein gutes Gefühl im Bauch, so ein, oh, die sind ja irgendwie alle nett hier, wurde dann zu einem, oh Mensch, die haben ja auch so ein bisschen so ähnliche Ansichten, ach, das ist ja auch schön. Und dann haben uns halt Eltern auch durch diese Schule geführt, wo ich ja gedacht habe, so, oh krass, dass Eltern Werbung für eine Schule machen, im Grunde ist ja auch irgendwie toll. Und so kamen wir da irgendwie rein. Das waren so unsere ersten Erfahrungen mit diesen Schulmodellen.
Spannend. Ich möchte auch gerne was dazu sagen. Vorab will ich nochmal eine ganz andere Perspektive aufgreifen. So ganz anders ist die eigentlich gar nicht, weil du eben schon dieses Gefühl benannt hast. Ja? Also ich bin ein großer Freund davon, sowohl auf seine Gefühle zu achten, aber auch auf den Verstand. Ja? Also entweder oder gibt es bei mir nicht. Also der liebe Gott oder wer auch immer hat schon irgendwie sich was dabei gedacht, dass man fühlen und denken kann.
Ich glaube, ich habe nicht so schlecht.
Oder? Und ich habe es in meinem ersten Buch, glaube ich, Das wird Schule machen, habe ich das aufgegriffen, das Thema. Ne? Also wie kann ich als Elternteil herausfinden, Mensch, könnte das eine passende Schule sein, eine stimmige Schule. So, und da habe ich geschrieben, also ganz ehrlich, fernab der Konzepte, die wichtig sind und die man mit seinem Verstand auch bitte für sich erschließen darf, ist es für mich sehr entscheidend, wenn ich in eine Schule reinkomme. Was ist mein erstes Gefühl? Fühle ich mich hier wohl? Ja? Und da nochmal rate ich an, wirklich ins Spüren zu kommen. Weil darum geht es ja. Was ist mein Gefühl, wenn ich in diese oder jene Schule hineinkomme? Wird mir spontan kalt? Oder nehme ich eine Form von Wärme wahr? Ja, und dem kann ich ja nachspüren. Und in der Zwischenzeit kommt bestimmt irgendeiner mal auf mich zu. Ja, vielleicht ein Schüler, eine Schülerin. Und das ist für mich zum Beispiel ein Indikator. Wie begegnen mir die Menschen, wenn ich so eine Schule betrete? Ja, wenn ein 9-jähriges Kind auf mich zukommt und sagt, guten Morgen, kann ich Ihnen helfen? Oder was weiß ich, was Nettes, was Freundliches, ja? Oder die Sekretärin, die nicht genervt ist davon, dass ich jetzt gerade da bin, sondern die mich freundlich begrüßt. Ja. Also hier können wir wieder etwas erspüren, was ich ja immer gerne den Duft in der Bäckerei nenne. Ja. Und der ist so entscheidend. Ja, und nicht umsonst sagen und denken viele Menschen, naja, so der erste Eindruck, der ist schon nicht unwichtig. Ja, absolut. Jetzt hast du vorhin beschrieben, dein erster Eindruck hatte auch zu tun mit, oh, aber so ganz schön unordentlich hier. Ja, mhm. Das kann natürlich alles passieren. Also eine Schule, die auch in gewisser Weise irritiert, wenn man sie betritt, ja, das kann herausfordernd sein, aber es kann gleichzeitig auch ein angenehmes Gefühl sein. Also so eine Neugier kann da in einem aufkommen.
Absolut, genau so war es nämlich bei uns. Dass wir ja. Da nämlich gedacht haben, so, okay, aber das ist, also das ist sehr komisch. Also irgendwie scheint ja trotzdem irgendwie zu gehen. Und wo du es gerade sagst, bei unserem ersten Hospitationstermin, wir saßen in einem Raum, wir durften ja nichts sagen, ne? Mhm. Du sitzt ja da so in der Ecke und beobachtest stillheimlich. Und eigentlich auch echt ein weirdes Ding, sowas. Aber egal. So hast du so eine Zeitung, weißt du, wo du zwei Löcher reinschneidest für die Augen. Naja, gut, dann so ist es nicht. Aber wäre cool. Und da hat sich ein Kind neben uns gesetzt und dann gesagt, so, schaut ihr euch die Schule an? Und wir so, ja. Ja, das ist die beste Schule. Das ist richtig geil hier. Ja. Und ich dachte so, yeah, okay. Ja. Mhm. Und das fanden wir auch damals so spannend, dass du überhaupt da so eine, dass du da so Worte hast dafür, weißt du, wie ich meine? Dass du so, dass du das irgendwie so, dass die Kinder das schon so beschreiben und dass da so eine Stimme haben. Ich weiß, dass, also mich hat die Schule halt einfach genervt in den meisten Teilen. Also für mich war das jetzt nicht so, dass ich da irgendwelche Leute angesprochen hätte, weil ich da war, um halt was abzuarbeiten. So.
Für dich als Schüler damals?
Ja, für mich als Schüler. Mhm. Und ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, jetzt großartig zu Leuten hinzurennen, die ich jetzt nicht kenne. Was man dazu sagen muss, ist natürlich aber, wenn ich auf einer Schule bin mit 900 SchülerInnen, ist das was anderes als auf einer Schule mit 107.
Ja, ganz klar.
Weil du natürlich auch sehr früh erkennst, ob jemand schon mal da war oder nicht. Ne? Mhm. So der Klassiker, wenn du im kleinen Dorf wohnst und dein Auto in der Nacht parkst und ein Fenster aufgeht und dann irgendwie so erstes Kissen, dann die Person hinterherkommt und so, sie kommen aber spät nach Hause. Und ich habe das Beispiel sehr bewusst gewählt, weil ich habe es sehr oft genauso erlebt. Und aber das ist halt, wie gesagt, das ist so schön gewesen, damals so einfach zu sehen, dass so viele Akteure sichtbar sind. Mhm. Und da spreche ich wirklich so gerne von sichtbar, weil die Akteure sind ja an den Schulen alle eigentlich gleich. Also ich habe ja immer quasi Lernende, ich habe Lehrende. Ich habe irgendwie so einen Verwaltungsblock und ich habe halt auch Eltern und alles so drumherum. Also eigentlich diese Organe, diese Akteure sind ja eigentlich gleich. Ich sehe halt nur immer eine unterschiedliche Sichtbarkeit auch an so einer Schule. Und das ist für mich auch so ein bisschen so ein Indikator, wenn ich in eine Schule reinkomme, wie sichtbar sind denn hier alle? Also gibt es zum Beispiel, wenn du reinkommst, in so ein Infobrett, wo du halt einfach schon mal so Elternaktivitäten drauf sind oder irgendwie so Sachen, weißt du? Also, kannst du mir folgen?
Ich kann dir sehr gut folgen. Ich bin ja auch, was das betrifft, ich wollte gerade sagen, gar nicht so männlich. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also, ich bin da wirklich sehr spürend unterwegs, ja. Was ich
sehr männlich
nicht, oder? Was ich überhaupt nicht ertragen kann, ist, wenn ich eine Schule von außen anschaue und ich habe das Gefühl, ach, das ist hier wohl das Gefängnis des Ortes, ja. Mhm. Und es gibt, ich bin hier in der Nähe von Leipzig, es gibt Schulgebäude, da würde ich nicht mal reingehen, um einzukaufen. Also das ist furchtbar von außen. Ja. Und da kann vor Ort niemand was für, ja. Aber das sind Gebäude, die ich gar nicht betreten möchte. Mhm. Und wenn ich in die Gebäude hineingehe, stelle ich für mich fest, also zunächst einmal müssen die auch für mich begehbar sein. Also ich bin kein Jurist, ich habe davon keine Ahnung, aber ich kriege zum Beispiel schon mal einen Kamm, wenn die Schulen verschlossen sind. Und jetzt könnte man ganz viele Argumente benennen, die damit zu tun haben, ja, die Sicherheit und so weiter und so fort. Ich will nur sagen, das fühlt sich für mich einfach scheiße an, wenn eine Schule geschlossen ist. Das sind für mich Lebensorte und das Leben sollte man nicht wegschließen oder absperren. Und wenn ich in eine Aula hineinkomme oder in so einen Eingangsbereich, dann wünsche ich mir, dass dieser Bereich freundlich gestaltet ist. Mhm. Ja. Aber da tickt wahrscheinlich auch vielleicht jeder anders. Ich selbst bin darauf angewiesen, auch als Lehrer übrigens. Ähm, ich, ich habe für mich im Laufe der Zeit so ein paar Kriterien entwickelt, die sowas von inoffiziell sind. Ich habe zum Beispiel mal, aber jetzt mache ich kurz einen Schwenk, da können wir gerne wieder zurückkommen. Ich habe mich mal beworben an einer Schule, weil ich dachte, ich müsste das jetzt mal machen. So irgendwie staatliche Schule in Leipzig und so. Und dann kam ich da rein und wurde dann so halbwegs freundlich in das Zimmer der Schulleiterin gebeten. Und da wusste ich nach 4 Minuten, niemals kann ich hier arbeiten. Nie, niemals. Warum? Weil sie mir keinen Kaffee angeboten hatte.
Oh.
Ja. Und jetzt kann man, ihr könnt alle drüber grinsen und lachen, das ist alles okay. Und ich bin nicht wirklich kaffeesüchtig. Ich will nur sagen, es gibt Schulen, die haben ihren Konzepten etwas stehen über eine Willkommenskultur.
Ja.
Und es gibt Schulen, die leben eine Willkommenskultur. Und ich als Mensch, egal in welcher Lebenssituation, ich brauche eine Willkommenskultur, um irgendwo ankommen zu können. Wenn ich die nicht spüre, fühle ich mich nicht wohl. Und dann bin ich da nicht gerne.
Ja. Kann ich genauso, könnte ich das unterschreiben. Weil ich finde auch gerade sowas, also es muss jetzt kein Kaffee sein, aber jetzt sowas wie einfach so ein Angebot, so, kann ich was zu trinken anbieten, finde ich, ist schon irgendwie,
ja,
also gehört so irgendwie so ein bisschen dazu. Wir starten normalerweise bei uns auch an der Schule auch jedes Gespräch ja erstmal so, weil es einfach sinnvoll ist, dass Leute erstmal sich so ein bisschen, dass erstmal ein bisschen ankommen, ne?
Ja.
Das ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Ressourcending. Also habe ich gerade halt irgendwie 3 kranke Lehrkräfte, dann fällt so eine Hospitation anders aus, als wenn halt alle da sind.
Ja.
Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Das Ding ist aber, was mir aufgefallen ist, dass moderne Schulen aus den 70ern, also die Schulgebäude, die man so kennt, oftmals gebaut sind wie Burgen.
Mhm.
Also vom Konzept her, du hast quasi so einen äußeren Ring, der ist dann meistens auch umzäunt. Burggraben haben sie jetzt nicht alle, aber so baulich schon. Und dann hast du es oftmals so, du hast einen Eingangsbereich, der aber so ist, dass du von diesem Eingangsbereich noch nicht in den Haupt, also du kommst da noch oftmals noch in keine Tür rein. Also oftmals ist es so, dass du so einen Eingangsschlauch hast, der dich erstmal so an Fensterfronten und Wänden vorbeiführt. Und dann ist auch dieser Orga-Trakt, sage ich mal, so, wo da so Schulbüro drin ist. Die sind dann auch immer so ein bisschen so auch so verwinkelt oft in irgendwelchen Ecken drin. So, man will da gar nicht zu sehr dann, ne? Und das fand ich schon spannend, weil oftmals ist dann so ein Schulhof, fühlt sich dann wirklich an, wie, als würdest du aus so einem Gefängnishof sein. Einfach, weil du siehst außenrum nichts. Hat natürlich oft auch bauliche Gründe, ganz einfach. Aber das ist halt auch, das ist auch so ein Gefühl-Ding, was dann halt auch dann reinkommt. Und man kann sich das ja auch irgendwie nett machen. Ich habe zum Beispiel gestern meine alte Schule besucht, weil ich meiner Tochter meine Schule zeigen wollte, in der ich war. Und die haben im Gegensatz zu damals, hatten die ganz viele Graffitis an den Wänden. Da haben Abschlussklassen Sachen gemalt und so. Ja. Und das war total unterhaltsam. Also der Schulhof war dann halt einfach irgendwie schon aufgepeppt, sage ich mal. Trotzdem war das ein anderes Gefühl. Und das war auch für mich heftig. Ich kam da rein und dachte so, so, ich hatte so diese romantische Vorstellung von, ich komme da rein und fühle mich meiner alten Schule so verbunden. Aber ich kam da rein, habe mich da gesehen, wie ich auf diesem Schulhof stehe. Und dann kamen mir so ganz viele Sachen in den Kopf, die irgendwie nicht so geil waren. Und dann war das auch so ein, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier willkommen bin. Meine Tochter wollte nicht rein, also die wollte gar nicht auf den Schulhof gehen, weil sie sich nicht sicher war, ob wir das dürfen überhaupt. Also ob wir da überhaupt durchlaufen dürfen. Dann habe ich gesagt, naja, das Tor ist offen. Also, und das ist genau das, was du nämlich sagst. Dieses Ding ist, diese baulichen Maßnahmen, die ja oft auch natürlich halt eben auch zum Schutz da sind. Also ich meine, da müssen wir natürlich auch, ne, es hat natürlich auch Gründe, aber die schrecken halt schon auch erstmal ab. Es ist schon erstmal so, darf ich hier überhaupt rein? Und der Benjamini am Eingang und die Zimmerpflanze im Flur, die machen sowas halt einfach auch schon mal ein bisschen besser wieder. Also da halt auch, finde ich halt auch einen sehr wichtigen Punkt, diese Willkommenskultur, zumindest auch, was ist der erste Eindruck, wenn man da reinkommt? Und da fragt man am besten Leute, die nicht da arbeiten, weil man wird ja auch irgendwann betriebsblind. Ach, die Pflanze ist kaputt seit wann? Schon immer? Oh.
Ja. Und man sollte jetzt auch nicht alles auf die Goldwaage legen, ne? Aber wenn dir ein Schulhausmeister im blauen Kittel begegnet, wie vor 40 Jahren, der dich erstmal anraunzt, was wollen Sie denn hier? Dann muss das nicht unbedingt zu 100% eine Aussage darüber sein, wie die Schule ist.
Ja.
Und trotzdem ist es für mich ein Indikator. Bei dieser Baugeschichte denke ich an das Gymnasium hier in Grimma. Ich wohne ja in der Nähe von Grimma. Das macht ist gar die nichts. Stadt.
Komm
ja, ja ich, das ist ja, genau. Und vielen Dank. Das ist das Thema nächste Woche. Oder? Ja. Und das ist ein, wenn man an diesem Gebäude vorbeifährt, dann senken sich die Schultern automatisch nach unten. Das ist wirklich eine Burg. Ne? Mhm. Also da hast du eher Furcht. Also eigentlich Furcht, nur ja. wenn du an dieser Schule vorbeifährst. Was du eben gesagt hast, erinnert mich jetzt an einen Punkt, der, glaube ich, sehr wichtig sein könnte für Eltern, die ja vor dieser Frage stehen, irgendwann, manchmal auch schon, wenn die Kinder gerade mal 3 Monate alt sind, an welche Schule soll es denn gehen? Was ist die richtige Schule? Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass Eltern sich in der Vorbereitung auf diesen Schritt mit den eigenen Erfahrungen ins Benehmen setzen und im besten Sinne auch aussöhnen.
Ja.
Die eigenen Schulerfahrungen mal anschauen. Viele berichten davon, dass es für sie nicht unbedingt schöne Erfahrungen waren, die nachhallen bis in die Gegenwart. Und hier müssen wir als Eltern, das ist zumindest meine Überzeugung, ein Stück weit trennen, ja, zwischen, das ist mein Ding, das ist meine Geschichte, meine Verantwortung und das wird die Geschichte meines Kindes, weil es kann sonst wahnsinnig schwer werden für Kinder, gut an ihrer Schule anzukommen, wenn die Eltern zähneklappernd da sitzen aufgrund ja. ihrer eigenen Schulerfahrungen.
Da gibt es ein Mega-Zitat zu, ich weiß leider nicht von wem, wenn das jemand weiß, gerne Info an mich. Und zwar ging es damals um demokratische Schulen und da wurde ein Schulleiter in Berlin gefragt, ob diese Schule denn für alle was sei. Und dann sagte dieser Schulleiter, sagte damals, für die Kinder ja, für die Eltern nicht.
Ja.
Und das ist eigentlich genau das, was du da gerade beschreibst und das ist ja auch das, was ich ja auch als Angst kenne. Du vergleichst dich automatisch, ob du das willst oder nicht, ja oftmals auch mit dem, was du halt erlebt hast, was du erfahren hast und was dein Umfeld für normal hält. Das heißt, wenn mein Kind eben nicht lesen und schreiben kann nach der ersten Klasse, kann mich das am Anfang, wenn ich darüber nachdenke, brauche ich das gar nicht nervös machen, weil da denke ich ja noch so, ja, wir haben ja Vertrauen, wir haben ja das Konzept gelesen. So, jetzt kommt aber dieser Moment und die erste Klasse ist rum und mein Kind kann es eben noch nicht. Und andere Menschen fangen an, nämlich dann zu fragen, so, ja, sag mal, aber dein Kind kann das jetzt auch mal lesen und schreiben? Oder wann fängt es da jetzt mal an? Oder, ne? Und dieser Druck von, dieser gesellschaftliche Druck erhöht sich dann auch. Und da macht es schon Sinn, wenn ich mir im Vorfeld halt überlegt habe, wie gehe ich damit um, dass mein Kind auf jeden Fall nun andere Erfahrungen machen wird, so als ich die gemacht habe. Weil es halt eben ein komplett anderes Setting ist. Und es ist ja neu für alle. Ich habe eine Statistik heute gesehen, aus 2018 ist sie allerdings, ist also nicht mehr ganz so aktuell. Aber da war es zum Beispiel so, da sieht man den Zeitraum gemessen ab 1992 bis 2016, Privatschulennutzung in Deutschland. Und das sind jetzt wirklich Privatschulen. Das ist jetzt nicht die freie Montessori oder so, sondern wirklich einfach Privatschulen, was ja wirklich alles sein kann. Da ist es so, dass wir im Schnitt zwischen 4% und 8% unterwegs waren über diese ganzen Jahre. Was spannend ist, dass im ehemaligen Osten quasi wir 1992 mit fast 0% eingestiegen sind und jetzt mittlerweile bei fast 10% sind, mittlerweile dürfte die Zahl höher liegen. In Westdeutschland hat sich das kaum verändert. Wir sind mit 6 eingestiegen und sind bei 8. Und das wird die ganzen Jahre irgendwann konstant. Mhm. Das heißt aber auch, dieser Anteil von Menschen, die oder Eltern, die ihre Kinder an Privatschulen geben, der steigt. Und die Erfahrungen, die damit haben, steigen ja damit auch. Also die ersten Leute, die ihre Kinder an eine freie Schule gegeben haben, weiß ich, also die mussten schon mehr Vertrauensvorsprung geben als die Eltern, die ihre Kinder an eine freie Schule gegeben haben, die schon 3 Züge durch hatten. Weil wir haben ja auch oftmals so, dass du dann halt, du siehst halt eben eine Abschlussklasse bei uns. Also wenn du reinkommst, kannst du die 10. Klasse sehen, die sind da ja auch. Und hast ja auch so einen Eindruck, wie sind die denn so drauf und so. Also du hast so ein bisschen so dieses, du siehst dann auch die Abschlüsse, beziehungsweise du kriegst es mit, wenn die ihre Abschlüsse machen. Und dann, das nimmt auch so ein, oder gibt dir wieder auch so ein Stück weit wieder Vertrauen. Aber es ist absolut wichtig, wie du schon sagst, das sehe ich ganz genauso. Und das würde ich auch mega dick unterschreiben, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen, bevor ich mir die Frage stelle, wohin mit meinem Kind quasi.
Und dazu gehört auch, sich der eigenen Motive bewusst zu werden, was manchmal Spaß bringen kann. Mhm. Aber nicht immer. Weil wenn man ehrlich nach innen geht, um zu schauen, Mensch, was treibt mich da eigentlich an, kann es passieren, dass ich feststelle, bisher habe ich geglaubt, dass ich das Thema Schule denke, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass mein Kind an eine Schule gehen wird oder bereits ist. Und durch das genaue Hinschauen kann es passieren, dass ich sehe, ja, nee, nicht ganz. Mit anderen Worten, es gibt Eltern, die das Thema Schule nutzen, um sich selbst zu verwirklichen, um zu Beachtung zu bekommen. Und das ist alles nichts Schlimmes, ja. Wir müssen uns nur dessen bewusst werden.
Absolut.
Wie denke ich Schule? Warum denke ich Schule? Denke ich Schule wirklich so im Sinne von, es geht hier um die Geschichte meines Kindes? Oder denke ich Schule so ein bisschen auch eher unbewusst so, ja, weil ich die Schule, die Schullandschaft verändern will, weil es mein Hobby ist, Schulentwicklung zu betreiben oder wie auch immer, ja. Und da möchte ich geradezu darum bitten, dass wir da sehr achtsam sind.
Und sehr ehrlich zu uns selbst vor allem.
Sehr ehrlich, ja, genau. Weil es kann, also auch hier wieder, ne, also die Realität, in der unsere Kinder leben, die Wirklichkeit, in der unsere Kinder leben, ist eine ganz andere als unsere. Was heißt das konkret? Es kann sein, dass ich mich als Vater, als Mutter seit Jahren mit Bildung beschäftige, mit Schule, mit Pädagogik, mit Potenzialentfaltung, ich bin in Bücher eingestiegen, ich habe mich beschäftigt mit dem und Konzept und so weiter. Meinem Kind im Alter von 5, 6 Jahren, es ist wichtig, mit den eigenen Freunden und Freundinnen vielleicht in die Schule zu kommen. Ja. Der Schulweg ist durchaus ein ernstzunehmendes Motiv.
Ja.
Ja. Und letztlich als Eltern tragen wir die Verantwortung. Das möchte ich auch dringend anraten und unterstreichen. Die Entscheidung dafür, an welche Schule es geht, die treffen wir. Also rein faktisch treffen wir die ja wirklich. Und wenn wir unsere Kinder ernst nehmen, ist das wunderbar und es ist auch absolut notwendig. Aber die Entscheidung treffen wir. Und wenn unsere Kinder sagen, ja, aber mein Freund geht auch an diese Schule, ist das bitte ernst zu nehmen. Ja, das ist aus meiner Sicht mittlerweile wichtiger als mein philosophisches Denken über Montessorische, keine Ahnung was. Ja, also ich hoffe, ich...
Absolut, es ist ja nicht meine Kindheit, um die es da geht.
Genauso.
Und das ist auch oft ein Punkt, wo du siehst, wie das oft auseinandergeht bei Abschlussklassen, dass dann auf einmal Ideen entstehen von mir so, ja, mein Kind macht erstmal Abi, damit es was in der Tasche hat. Oder, ne? Und das Kind vielleicht eine ganz andere Idee davon hat. Das Kind sagt von mir so, ja, ich finde Schreinern halt geil und ich würde halt gerne einfach direkt nach der Schule schon anfangen.
Ja.
Und das ist ein extrem wichtiger Punkt. Schulweg zum Beispiel ist eine Sache. Wir für unseren Teil hätten damals in Kauf genommen, morgens halt auch zur Not sehr lange zu einer Schule zu fahren, wenn sie denn dann halt irgendwie passt. Und für uns war es halt so, dass wir halt eben auch auf uns alle geschaut haben, auf die Zeit im Kindergarten geschaut haben oder auf unser Kind geschaut haben, uns überlegt haben und uns gefragt haben, was könnte sie brauchen in ihrer Schule? Was wäre das, was ich glaube, was ihr helfen würde? Und gar nicht mal so abhängig jetzt davon, was es dann für als Schule konkret bedeutet, sondern erstmal, wie kenne ich mein Kind und wie lernt mein Kind? Und mit Lernen meine ich wirklich alles, weil ne, wir hatten es ja schon ein paar Mal jetzt hier auf dem Podcast, wir lernen ja immer. Aber ich stelle ja zum Beispiel fest, dass mein Kind dann vor allem vielleicht besonders gut lernen kann, wenn es zu Menschen ein besonders tiefes Bindungsverhältnis hat. Also zum Beispiel, wenn ich halt feststelle, mein Kind mag total gerne Sachen lernen, wenn es mit mir zusammen unterwegs ist zum Beispiel oder mit einer besten Freundin unterwegs ist oder wie auch immer, dann ist es natürlich hilfreich, wenn ich mir dann zum Beispiel eine Schule oder ein Modell zum Beispiel mir anschaue, in der es per se erstmal so ein bisschen vorgesehen ist, dass es vielleicht keinen Frontalunterricht gibt, sondern einzelne Lerngruppen, weil da eben wahrscheinlicher ist, dass solche Bindungen halt eben auch entstehen können. Nichtsdestotrotz, die Schule wird von Menschen gemacht. Das heißt, es ist vollkommen egal, was auf diesem Schild draußen steht. Ich darf natürlich auch schauen, ob das, was in dem Konzept steht, auch in irgendeiner Form auch gelebt wird. Ich habe Grundschulen gesehen, die sehr, 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 sehr viel freier sind als die als eine demokratische Schule. So.
Richtig, ja, ja.
Und das, also, ja. Also steht und fällt halt einfach so mit den Menschen, die halt dort sind. Aber dennoch gibt natürlich so ein Schulkonzept und das, was auf dem Schild steht, schon so eine Art Indikation, was ich wahrscheinlich erwarten kann dort.
Ja, ja, und natürlich sind diese Konzepte und Beschreibungen und das, was zum Tag der offenen Tür präsentiert wird, das sind alles Möglichkeiten, sich zu informieren über eine Schule. Das möchte ich auch anraten, ja, im Rahmen der Möglichkeiten zu schauen, wie kann ich mir einen möglichst authentischen Eindruck davon verschaffen, was an dieser oder jener Schule passiert. Hier gibt es natürlich für viele staatliche Schulen das Problem, dass zum Beispiel diese Hospitationsgeschichte von Eltern oftmals gar nicht also wahrgenommen werden kann, weil es das nicht geben darf, glaube ich zumindest. Hm. Und noch einmal, ich will hier so ein bisschen auch diese Soft Skills nochmal in den Ring werfen, ja. Meine Tochter zum Beispiel, die fährt ja nicht 5 Minuten zur Schule, sondern die fährt 500 Kilometer im Alter von 16. Und das kann ich nur als Vater absegnen, weil die Schule, an der sie ist, das ist zufälligerweise auch die Schule, an der du ja auch irgendwie, ne, so. Es gibt eine wunderschöne Formulierung von einem Menschen, der heißt, na, wo habe ich es? Ich hab's gleich. Norbert Krohn. Schule als, Zitat, ein Zuhause in der Fremde. Das ist ein wunderschöner Ausdruck. Ein Zuhause in der Fremde. Ja. Ich kann das als Vater nur deswegen machen und bejahen, weil ich das Gefühl habe, diese Schule, an der meine Tochter jetzt ist, könnte für sie ein Zuhause in der Fremde sein.
Ja.
So, und jetzt sind das natürlich, das ist eine Special-Geschichte, aber selbst die Schule, die 10 Minuten vor der Haustür liegt, ja, ist das ein Ort, an dem mein Kind sich wohlfühlen kann?
Ja.
Kann es ein Ort sein im Sinne von ein Zuhause in der Fremde?
Und was ich so spannend finde, ist dieses Zuhause, ist was, dieses Gefühl kannte ich vorher so nicht und hätte es auch vorher nicht gedacht, dass man sowas haben kann. Ja. Aber es ist tatsächlich so, ich habe, wenn ich bei uns durch die Räume laufe, das Gefühl, ich bin in einem Zuhause. Und zwar deshalb, weil das ist manchmal so komisch. Du sitzt, bist im Bistro, ich tippel da manchmal so ein bisschen auf meinem Laptop rum, trinke da meinen Kaffee und dann ist es so, diese Eltern, SchülerInnen, LehrerInnen und so, das vermischt sich so. Mhm. Also weißt du, die sitzen alle zusammen, die reden alle miteinander, das ist irgendwie so, das ist nicht so kopiert und deshalb fühlt sich das so an wie so eine große WG irgendwie.
Ja.
Und für mich ist dieses Gefühl insofern wichtig, weil ich ja will, dass die Schule aus meiner Überzeugung ein Ort ist, die Wissen bereitstellt, wenn es abgerufen wird. Weißt du, also die halt irgendwie so, mein Kind interessiert sich für irgendwas, die Schule stellt es fest und wirft da quasi Angebote drauf. So im Sinne von, schau mal, hier kannst du da weitermachen, wenn dich das interessiert, oder schau mal hier die Ecke. Oder hier, guck mal, du hast gerade den 100er-Bereich dir errechnet. Du könntest jetzt hier mit dem 1000er machen, weitermachen oder damit weitermachen oder so. Ne? Also die Angebote im Grunde gibt mit, schau mal, das könntest du machen, weil woher will ich denn wissen, was es so gibt, wenn mir es nicht jemand empfiehlt? Und wir sind hier sehr privilegiert, dass wir solche Einrichtungen haben, die halt einfach, und dass wir die Möglichkeit haben, unsere Kinder in Schulen zu schicken. Und wenn ich dann überlege, dass wir dann so eine Schulen haben, die dann darauf eingehen, die halt sagen, wenn ich so, hey, guck mal, ich habe jetzt gesehen, du interessierst dich für, hat mir ja auch schon, für Mondgestein. Lass uns doch mal ausrechnen, wie schwer so ein Sandkorn auf dem Mond hier ist. Oder irgendwie, weißt du, wie ich meine? Also so, dass wir diese Angebote, und das ist so wundervoll, in so einem Ort zu sein, wo du das Gefühl hast, dass du, dass das Wissen so greifbar wird, weißt
ja,
du?
Ja, ja, ja. Lernen kann nur gelingen, wenn die Atmosphäre eine angenehme ist.
Ja. Ja.
Wir nennen das ja auch Beifanglernen. Wir lernen ja immer auch die Zustände mit, in denen wir uns befinden, während wir uns einem Lerngegenstand zuwenden. Und an der Stelle, ich will jetzt gar nicht so immer der kritische Geist sein, wenn es um das Thema freie Schulen geht. Ich bin ein totaler Befürworter von freien Schulen und ich habe super spitzen, tolle, klasse freie Schulen kennengelernt, aber eben auch freie Schulen, an denen deren Konzepte Sätze enthalten, wie zum Beispiel, wir holen das Kind ab dort, wo es steht. Mhm. Ja, das ist ja, wer was von sich hält und ein bisschen Eindruck machen will, sagt solchen Satz.
Das Kind, und für manche bedeutet das halt einfach, das Kind steht am Hoftor und es wird in die Klasse gebracht, Punkt.
Das ist das, was ich meine, ja. Also wie interpretieren wir so einen Satz? Also wenn wir jemanden abholen, wo er oder sie steht, dann kann das ja auch schnell so ein bisschen Objektding sein, ne? Also ein Paket kann man abholen, wo es steht und irgendwie woanders hinpacken. Also hier ist es so wichtig, diesen Geist einer Schule zu erspüren, und auch im Vertrauen zu sein, sich selbst gegenüber, Eltern jetzt. Ne? Ich denke oft an die Eltern jetzt. So. Mhm. Da sind Eltern, viele Eltern unterwegs, die sind so ein bisschen gefangen in dieser, es gibt eine richtige Entscheidung und eine falsche Entscheidung und ich muss die richtige treffen oder wir. Ja. Und davon möchte ich gerne, wenn es irgendwie geht, abraten. Da sind verschiedene Optionen und es ist möglich, dass sowohl dieser Weg als auch jener Weg irgendwie richtig ist, in Anführungszeichen. Und selbst dann, wenn nach 2 Jahren oder 4 Jahren festgestellt wird, Mensch, irgendwie läuft das nicht so gut, dann war das nicht die falsche Entscheidung. Also falsche Entscheidungen, das ist etwas für Rückspiegelexperten, ja, die dann irgendwann sagen, ja, vor 3, 4 Jahren, da hätten wir mal eine andere Entscheidung treffen müssen. Nein. Also Kinder machen auch in schwierigen Phasen wichtige Erfahrungen.
Und viele, es gibt ja keine falschen Entscheidungen, weil ich ja so Entscheidungen auf Basis der Informationen treffe, die ich zu dem Zeitpunkt habe. Ja. Wenn mir jemand noch einen Satz dazu gibt, kann es sein, dass eine Entscheidung 10 Minuten später ganz anders ausgesehen hätte, weil ich aber dann eine Information mehr habe. Ja. Das heißt, diese Angst davor, dann auch überhaupt eine Entscheidung zu treffen, das haben wir ja auch ganz oft, dass Menschen so lange sich überlegen, treffe ich jetzt diese Entscheidung oder nicht, und habe nachher keine Zeit mehr, weil eine freie Schule mir dann sagt, ja Leute, wir haben 10 Plätze, darauf 100 Bewerbungen. Mhm. Du bist einfach ein bisschen zu spät auf der Party jetzt leider. Ja.
Ja.
Es kann natürlich auch sein, dass ich dann halt eben, wenn ich so eine Entscheidung getroffen habe und ich feststelle, das funktioniert nicht, dann aber bitte wieder, und das finde ich nämlich auch wichtig, dann darf ich auch Anwalt meines Kindes sein. Und dann eben einfach auch die Interessen meines Kindes im Grunde vertreten und nicht den verlängerten Arm von irgendwelchen Prozessen zu werden, weißt du?
Ja, wobei auch hier, also ich unterschreibe das und gleichzeitig will ich auch ermutigen, so ein bisschen von diesem 100% Anspruch Abstand zu nehmen. Ich erlebe Eltern, und das sind wunderbare Eltern, die sind so belesen und so intelligent und so überzeugt, dass sie einen so hohen Anspruch haben an Schule, dass wirklich fast diese 100% im Raum stehen. Und 100% gibt es nicht. Also keine Schule auf diesem Planeten
absolut
wird so geartet sein, dass sie zu 100% das bedient, was nach meiner Ansicht eine richtig gute Schule ausmacht.
Das ist ja auch sehr individuell. Es kann ja auch sein, dass du sagst, für mich gehören da Waffeln aus dem gusseisernen Waffeleisen dazu.
Ja, na klar. Ne? Ja. Also von daher, wir reden oft über Individualität und Individualisierung. Und das finde ich ja super. Ja, aber daraus dürfen wir keine Egozentrik ableiten.
Das heißt, macht das für mich das auch so ein bisschen schwierig. Ne? Also tatsächlich ist ja so, dass, glaube ich, an der freien Schule ja auch der Rahmen ja ein bisschen weniger greifbar ist für Eltern zum Beispiel, die draufschauen, weil es halt einfach viel, gerade mit selbstbestimmten Lernprozessen, das ist ja oft so, ich kann die halt einfach viel schlechter greifen, als wenn ich jetzt einen Lehrplan von der ersten Klasse vor mir habe.
Ja.
Und dieses Ding dann zu sagen, ich nehme lieber das, weil das scheint mir strukturierter, ist dann auch schwierig, weil es kann sein, dass ein vorgegebener Lernprozess für mein Kind gut ist. Dass mein Kind irgendwie da sagt, ey, da gehe ich voll drauf auf, ich brauche das. Es kann auch sein, dass ich ein Kind habe, was mit diesem vorgegebenen Lernprozess gar nicht zurechtkommt und mit so einem abgesteckten Rahmen im Sinne von, ich sag mal, in der Klasse 1 bis 4 solltest du das und das in etwa haben. damit vielleicht einfach besser zurechtkommt und sogar da vielleicht sogar auch Erwartungen von allen total übertrifft, weil sie da einfach komplett irgendwie was für sich entdeckt hat drin.
Ja,
es ist schwierig, glaube ich, auch auf freie Schulen auch generell sich die anzuschauen, glaube ich, weil uns die Erfahrung fehlt. Und das haben ja auch viele freie Schulen, haben ja tatsächlich dieses Problem, dass dieser Rahmen einfach, auch bei uns ist es oft so, dass wir diesen Rahmen ganz oft einfach nochmal angehen müssen, dass wir den ständig validieren müssen, dass wir ständig gucken müssen, sind wir innerhalb dessen? Ist das noch das, was wir wollen? Sind das noch unsere Werte? Wir müssen ja ständig solche Dinge hinterfragen, während ich vielleicht an der staatlichen Schule vielleicht, ich sage jetzt vielleicht, weil ich weiß es nicht, vielleicht den Vorteil habe, dass ich sagen kann, okay, ich habe hier einen Lehrplan, an dem kann ich mich zur Not halten. Weißt du, wie ich meine? Auch wenn das vielleicht für viele Menschen da draußen eher ein Schwert ist als ein Tool. Also, das, ne, dass dann mehr als Druck wahrgenommen wird als Hilfe. Ich glaube, auch so ein Lehrplan ist für viele ja auch eher so gegen einen, anstatt für einen, glaube ich, bei Lehrern.
Aber an der Stelle will ich auch immer wieder betonen, also der Lehrplan hat ja also per Definition nicht die Möglichkeit, irgendwie die Pistole zu ziehen. Ne? Das ist ja oftmals das, was wir daraus machen. Also auch an eurer Schule und an letztlich allen freien Schulen, zumindest ist mein Kenntnisstand, gibt es ja Pläne, die uns bedrohen oder die uns Orientierung geben, denen wir dienen oder die dienenden Charakter haben. Das sind große Unterschiede. Und das ist das große Plus, dass ich an guten freien Schulen sehe, die sagen selbstbewusst, wir haben keine Angst vor diesen Plänen, sondern wir nutzen diese, denn sie geben uns wichtige Impulse. Sie haben also diesen dienenden Charakter.
Und wir machen Fehler damit. Also
natürlich,
das ist halt für mich auch ganz wichtig, weil was ich auch erlebe, ist, dass auch so Schulen gerne auch überzeichnet werden. Also ich habe auch ganz oft, wenn wir irgendwelche Treffen hatten oder wenn ich irgendwo über die Schule erzählt habe, kam ganz oft danach so ein Idealbild Schule auf, was wir aber ja gar nicht sind. Also wir machen Fehler, wir machen Sachen, wo wir nachher sagen, oh Gott, das war eine scheiß Idee. Ja. Und aber ich finde, das ist halt eben das irgendwie, was das Ganze auch so ein bisschen ausmacht und was halt auch so wichtig ist, dass man halt eben auch so eine gewisse Fehlerkultur auch in so einer Schule leben kann.
Ja, ja.
Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir halt diese Schulen auch nicht idealisieren.
Absolut, absolut. Es gibt so ein paar Dinge, die im Laufe der Zeit für mich wichtig geworden sind. Da könnte ich jetzt ganz viele benennen. Ja, also wie ist das gelebte Schulleben? Ja, im Konzept kann ganz viel darüber stehen, Fehlerfreundlichkeit. Und die Lehrer und Lehrerinnen sagen zum Anfang eines Schuljahres zu den Kindern, also wenn ihr Fragen habt, dann fragt. Ja. Aber im Alter kann es sein, dass Fehler verteufelt werden. Im Alter kann es sein, dass die Lehrkräfte komplett genervt sind, wenn die Schüler und Schülerinnen wirklich Fragen haben und nachfragen. Ja, weil die Lehrkräfte unter so einem großen Zeitdruck stehen, weil die sich es gar nicht leisten können, auf diese Fragen einzugehen. Das sind für mich Faktoren. Für mich ist ein Faktor christliche Schule. Das ist ein nächstes Beispiel. Da kann es sein, dass im Konzept tolle Sachen stehen. Ne? Du bist einzigartig. Du bist von Gott genauso gewollt, wie du bist. Und du bist ganz toll und so. Und das gilt im gelebten Schulleben in der Zeit montags von 8 bis 8.30 Uhr während der Andacht. Und ab 8.45 Uhr nach der kleinen Pause weht ein ganz anderer Wind. Ja. Also was ist das? Wie wird das konkrete Schulleben wahrgenommen? Gerade dann, wenn es schwierig geworden ist, wenn es Konflikte gibt. Ich kriege einen Kotzkrampf, entschuldige bitte. Wenn in diesen Konzepten irgendwas darüber steht, Dialog und du bist einzigartig und so weiter. Aber da werden Kinder und Jugendliche entsorgt, wenn die eben nicht den Erwartungen entsprechen. Ja. Das ist für mich kriminell.
Ja.
Also diese Kongruenz, die muss einfach, sag mal, zumindest zu 90% gegeben sein. Nochmal, im Konzept, das ist das eine und 100% werden wir niemals erreichen. Aber so die 90% oder 88%, die muss bitte von der schulischen Seite gegeben sein. Ja, und als Eltern muss man auch ein bisschen von diesen 100% abgehen. Und wenn in der Schule Regeln aufgestellt werden, wie zum Beispiel im Klassenraum werden Hausschuhe getragen. Dann muss ich das bitte auch einfach mal hinnehmen als Mutter und Vater. Dann muss ich nicht gleich wieder eine WhatsApp-Gruppe bilden zum Thema Freiheit für Füße oder sowas. Ja? Also verstehst du, was ich meine? Da ist oftmals so ein, aufgrund dieser 100% Erwartungen und Überzeugungen, da entsteht oftmals auch an den freien Schulen ein enormer Druck.
Ja,
total. Auch seitens der Eltern.
Ja, gerade da. Und vor allem, gerade auch mit diesem Hausschuhbeispiel, das finde ich nämlich immer ganz praktisch, weil das ist auch was ist, das kann ja auch diverseste Gründe haben. Und es kann ja sein, dass Kinder selbst das in einem Kreis, wir haben ja bei uns diese Morgenkreise so, oder auch den Klassenrat, dass sie das da beschlossen haben, dass sie gesagt haben, so Mensch, irgendwie, es ist schon bei zwei Kindern ist schon das Tischbein auf den Fuß gefallen, lass uns doch alle Hausschuhe anziehen. Und das kann sein, dass das der Grund war. Und dann sagen alle, ja geil, zieh mal Hausschuhe an. Und es kann sein, dass es nicht der Grund ist, dass wir Füße unterdrücken wollen an der Schule. Das heißt, ich kann halt schon irgendwie drauf schauen. Ja, das kann man. Man kann Füße unterdrücken. Da gibt es eine ganze Industrie mit so Barfußschuhen. Anyways, auf jeden Fall ist es halt so manchmal schwierig auch für mich als Eltern quasi auch zu sehen, was da dahinter war. Deshalb kann ich halt nachfragen, ich kann bei meinem Kind nachfragen, ich kann schauen oder ich kann bei dem Elternabend das mal anbringen, kann sagen so, hier Leute, da ist eine Regel eingeführt worden, die habe ich nicht verstanden. Ich würde sie gerne verstehen, einfach ich würde gerne wissen, was da passiert, um auch einfach mal zu schauen, was passiert da eigentlich. Weil ganz viele Regeln, zum Beispiel auch bei uns, werden tatsächlich von den SchülerInnen selbst aufgestellt, weil sie halt einfach festgestellt haben, zum Beispiel jetzt in einem Bistro, wie Tische gereinigt werden oder keine Ahnung, haben sie vielleicht einfach irgendwann mal festgestellt, dass dann halt Leute da waren, die halt einfach es dann nicht gemacht haben und dass dann halt irgendwie alle drunter leiden mussten, dass die Macaroni da noch liegt auf dem Tisch. Mhm. Und deshalb haben die dann zum Beispiel solche Pläne halt entwickelt zusammen. Das kann sein, dass die nächste Woche schon wieder hinfällig sind. Ne? Also ich bin auch immer ein Fan von Regeln zu validieren. So passen die noch zu uns oder nicht. Aber wie gesagt, das kann verschiedene Gründe haben. Was ich auch immer wieder feststelle, wir haben ja jetzt auch so ein bisschen drüber gesprochen, über so dieses Bauchgefühl, über dieses Konzept Leben, ja, nein. Was mir oft begegnet sind solche Sachen wie, ja, aber die kosten ja so viel Geld. Ja. Also die müssen ja auch bezahlt werden, diese Schulen. Ich kann mir das vielleicht gar nicht leisten, dass mein Kind auf eine freie Schule geht. Das kann absolut sein. Es ist aber auch so, dass ich in diese Kosten halt auch ganz genau drauf schauen darf, was ich da bezahle und was ich an der staatlichen Schule auch bezahle. Weil was wir hatten nämlich bei uns an der Schule tatsächlich mal irgendwann so dieses Ding, dass genau das immer als Argument gebracht wurde. Und dann haben wir einfach mal ausgerechnet, was so bei uns an der Regelschule also in dem gleichen Zeitraum, also sprich, wir reden dann auch von einer Betreuung, weil bei uns geht ja die Schule in der Regel bis 15 Uhr. Das heißt, was würde ich da bezahlen? Und da kommen halt eben auch zu. Da hast du die Betreuung, da hast du das Essen, du hast Material wie Hefte und sowas, was die bei uns ja auch nicht haben. Das heißt, diese ganzen Kosten einberechnet, auch das Essen zum Beispiel, diese ganzen Kosten einberechnet, fährst du halt einfach in unserem Fall günstiger bei uns als für das gleiche Angebot auf der Regelschule.
Ja, ja.
Und was die ZuhörerInnen jetzt nicht sehen, das war total fies, das ist eine Katze übers Bild gelaufen bei Andreas.
Ja, ja, die hat irgendwie so ein bisschen Nähe.
Und das ist einfach so, weißt du, das ist so.
Und ich habe ja auch lange Zeit an freien Schulen gearbeitet. Ich weiß, das Thema Geld spielt eine Rolle, aber das Vorurteil, das kostet an allen freien Schulen unendlich viel Geld, ist auch nicht, das haut nicht hin. Ja. Ich habe neulich mit einem Menschen gesprochen von einer Schule, die gerade im Entstehen ist und da ist geplant Schulgeld von 600 Euro, weil von Seiten des Staates da überhaupt noch 0,0 Unterstützung da ist. Ja. Das ist viel Geld. Ja. Ich weiß aber auch, es gibt freie Schulen, da gibt es so Stufenmodelle, ja, je nach Gehalt. So. Und da auf freiwilliger Basis kann man da von sich aus eine Auskunft geben.
Es lohnt sich immer nachzufragen auch.
Nachfragen, vielleicht
gibt es auch Stipendien.
Ja, genau. Also einfach mal, das klingt immer so einfach, das einfach mal, aber mal anrufen und oder hinschreiben und fragen, Mensch, wie ist das? Ja, ich weiß, wie das in der Praxis läuft. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich weiß es aus meiner Zeit an der freien Schule, uns Lehrern und Lehrerinnen geht das Herz auf, wenn Eltern schreiben, ja, und sehr freundlich und nett begründen können, warum sie gerne, dass ihr das möchten, dass ihr Kind an diese Schule kommt. Was weiß ich, ich bin gerade noch im Studium und ich kann mir das nicht leisten. Genau. Und gibt es dir irgendwie einen Weg? Ja. Und dann sitzen die Menschen ganz oft in den Besprechungszimmern und überlegen, wie können wir das möglich machen? Genau. Weil, also ganz praktisch gesehen ist es so, uns Lehrkräften ist es einfach lieber, mit Eltern zusammenzuarbeiten, die so eine Schule nicht aus Statusgründen haben wollen, sondern weil sie der Meinung sind, das kann dieses Zuhause in der Fremde sein.
Ganz genau. Ganz genau, das ist der Punkt, weil du hast ja nachher, wenn du mit diesen Gruppen arbeitest, und das ist ja so, dass du an vielen Privatschulen oder alternativen Schulen hast du oft dieses Ding, dass eine Elternmitarbeit oft Teil des Konzeptes ist. Gerade bei so Montessori-nahen Schulen ist das oft so, dass viel Elternmitarbeit damit drin steckt auch. Und da ist es ja auch so, dass natürlich Eltern, die das Konzept tragen, die diese Idee tragen, die sich da einbringen, das ist natürlich mega wichtig und mega gern gesehen. Und wenn dann Eltern dabei sind und sagen, ich kann mir das gerade nicht leisten, kann es sein, dass man dann sagt, hey, kannst du vielleicht, keine Ahnung, in der Woche mal in der Küche helfen oder vielleicht bei irgendeinem Projekt helfen. Vielleicht kennst du jemanden, der jemanden kennt und kannst da ein anderes Projekt mit anstoßen. Und also es gibt Mittel und Wege immer bei sowas. Deshalb, ich würde auch tendenziell immer fragen, einfach tatsächlich, was der Hintergrund ist. Weil, und das zeigen auch die Statistiken, gerade wenn wir nach Ostdeutschland rüberschielen jetzt nochmal, weil da sind die Statistiken wirklich bemerkenswert, da ist es so, dass wir einen Anteil haben von 30%, wie gesagt, freien Schulen. Und da ist es so, also Privatschulen, dass von den Leuten sind knapp 27 oder 28% sind studierte Eltern. Also die Kinder studierter Eltern sind dort an den Schulen. Wenn ich mir anschaue, in der gleichen Statistik ist es so, dass wir zum Beispiel bei den klassischen Ausbildungsberufen sind es dann nur noch 8%. Und bei Eltern ohne Berufsausbildung sitzt da nur noch 2%. Das heißt, diese Verteilung ist halt riesengroß. Und in Westdeutschland ist es so, dass wir da von 17% mit Studium reden, gegenüber, ich sage jetzt mal, ohne Berufsausbildung sind es da 8%. Das ist die Kluft jetzt nicht so riesig, aber sie ist trotzdem sehr bemerkbar und sehr da. Das heißt, wir kommen immer wieder auch an diesen Punkt, wo es ja immer so heißt, bildungsnahe Familien sind das in der Regel. Das bedeutet aber halt auch oft, dass das halt auch Menschen sind, die sich halt einfach damit auseinandersetzen, mit diesen, wie kann ich mir die Schule aussuchen oder wie wird das für mein Kind? Das kann ich aber oft in der Regel nur, wenn ich ein Leben habe, in dem ich nicht getrieben bin vom Überlebensmodus.
Weißt du? Ja, wobei ich auch hier nochmal zu bedenken geben möchte. Da will ich gerne vorsichtig sein mit Interpretationen. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es viele Eltern gibt, die sich auch eine andere Form von Schule wünschen, die sich vorstellen können, dass es eine freie Schule ist, die aber auch vielleicht aufgrund ihrer Lebenssituation einfach Angst davor haben, in so eine Umgebung zu kommen. Wir haben bei uns an der damals christlichen Schule viel darüber nachgedacht, Mensch, wie können wir auch Eltern und Kinder erreichen aus Kontexten, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht, also passen ist das falsche Wort, du weißt, was ich meine. Ja. Wir haben uns auch überlegt, Mensch, wie können wir ausländische Kinder zu uns an die Schule bekommen, ja? Und es ist uns nicht so wirklich geglückt, aber das würde ich mir wünschen, dass diese Bewegung der freien Schulen das auf dem Schirm hat, weil was nicht passieren darf, ist, dass dadurch so eine neue, so ein neuer Graben entsteht, ja, an den freien ganz Schulen, genau. Das Bildungsbürgertum, ne, so, ja. Und an den normalen staatlichen Schulen, also von diesen Kluften haben wir sowieso schon genug, da brauchen wir nicht noch mehr.
Und das ist schwierig, weil das tatsächlich auch was ist, das erlebe ich bei uns, wir wägen ständig ab zwischen, wie hoch darf ich ein Schulgeld machen, so dass es quasi, dass wir überleben können als Schule. Gleichzeitig aber, dass wir einen möglichst niedrigen Einstieg haben für die Menschen, die unsere Schule wollen. Das heißt, es ist wirklich so, dass es in einer, ich sag mal, ne, das ist ja immer so dieses Ding, in einer Welt, in der ich unendlich Ressourcen habe, würde ich ja kein Schulgeld nehmen. Einfach, weil das genau erstmal die größte Hürde ist für die meisten Menschen, weil eben halt auch gerade als Rechenmodell das ja schon so ist, dass man halt irgendwie bestimmte Sachen, Faktoren gar nicht mit reinnimmt, sowas wie Schulmaterial zum Beispiel. Aber da halt, wie gesagt, so, ich finde, dass es da halt einfach wirklich wichtig sein kann, dass man sich so eine Schule, wenn man denn so eine findet und sagt so, oh, die ist das aber irgendwie, das ist ja echt teuer, da halt auch zu schauen, was bedeutet das konkret? Was ist da vielleicht schon mit drin, was ich normalerweise, vielleicht ist da ein Shuttle-Service mit drin, keine Ahnung, vielleicht ist in dem Schulgeld das so vorgesehen, dass mein Kind abgeholt wird. Das heißt, vielleicht habe ich gar keine Fahrtkosten. Also solche Sachen spielen ja auch oft mit rein. Und dann halt, wie gesagt, dieses Reingehen in eine Schule, und das finde ich für mich so das Allerwichtigste, dieses Reingehen in so eine Schule und auf den Bauch hören, aufmerksam sein, das finde ich, das ist wirklich für mich an ganz erster Stelle bei so einer Schulwahl.
Ja. Und also ins Leben vertrauen. Also da gibt es ja nicht diesen Knopf, den man da drücken kann. Ja, aber damit meine ich zum Beispiel Folgendes, da muss ich eine kurze Episode erzählen, wenn es zu lang ist, schneid sie einfach raus, Sascha. Es gibt ja Eltern, die in einer Lebenssituation sich befinden, in der es also ganz, ganz schwer vorstellbar ist, jetzt die besondere Schule irgendwie zu finden. Ja. Und ich weiß, da sitzen Eltern, die haben richtig schlechtes Gewissen. Mhm. Ja, die sind da irgendwie auf dem Kuhdorf und da gibt es nur die eine Schule und die nächste Schule ist 50 Kilometer entfernt und die nächste Montessori-Schule ist in dem nächsten Bundesland so ungefähr. Da ist es nicht einfach, über eine alternative Schule nachzudenken. Ich habe vor einiger Zeit ein Gespräch mit einer Mutter geführt, die erzählte mir darüber, dass sie lange Zeit richtig Panik hatte. Ja, das Kind kam zur Welt und als das Kind so 2 Jahre alt war oder was weiß ich, fing die Mutter schon an, darüber nachzudenken, an wie das denn nun geht irgendwann mit Schule und so. Und die war sehr belesen und hatte sich informiert und dann mit Arno Stern und keine Ahnung was und schulfreie Bewegung. Da war die schon kurz davor, nach Portugal auszuwandern, weil sie fühlte sich schuldig, nur bei dem Gedanken, dass ihr Kind möglicherweise an eine staatliche Schule kommen würde. Ja. Und eines Tages traf sie, ich glaube ein Jahr oder was vor Schuleintritt, traf sie beim Einkaufen die Schulleiterin der ortsansässigen staatlichen Schule. Die kam ins Gespräch und die Schulleiterin sagte, Mensch, also ganz ehrlich, solche Eltern brauchen wir. Ja. Ich möchte gerne was verändern, aber dafür brauche ich Eltern, die auch eine Idee von Veränderung haben. Also kurzum, die Mutter entschied dann, dass ihr Kind an diese ganz normale staatliche Grundschule gehen würde. Ja, und dem Kind ging es gut und der Mutter auch. Ne? Also so kann es eben auch passieren.
Absolut, ja? Absolut.
Warum nicht?
Und es gibt ja, wie gesagt, gerade wenn gerade in den Grundschulen sieht man das ja, da ist ja auch extrem viel Bewegung drin, weil eben auch Menschen nachrutschen, die sagen, okay, so wie es jetzt läuft, finde ich es doof, ich will was anders machen. Und wenn genug Leute nachrutschen, die was anders machen wollen, irgendwann ist es halt auch so, dass dann halt einfach auch diese Bewegung dann da reinkommt. Ja. Ich muss ja, also ich meine, unser Hirn ist faul. Wir lassen uns ja keine neuen Wege einfallen oftmals, wenn der Weg, den wir gerade gehen, ja irgendwie funktioniert für uns. Ja. Oftmals wissen wir nicht so genau, ob der funktioniert für uns, weil wir uns manchmal selber quälen, ohne es zu wissen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube halt einfach, dass da ist schon sehr viel Bewegung drin. Deshalb kann man es, und das ist auch so ein Thema, wenn also jemand fragt, wie finde ich die richtige Schule für mich? Kann ich da nach diesen ganzen Modellen gehen? Wäre meine klare Antwort nein. Also nicht anhand eines Schulmodells sagen, ob das die Schule für mich ist oder nicht. Ja. Ich kann sagen, ich gucke mir eine Schule an, ich fühle mich da rein und ich kann da gucken und ich kann auch an einem Modell vielleicht erkennen, in welche Richtung es geht. Aber es gibt Schulen, die, wie du auch schon gesagt hast, die so schöne Sachen in ihrem Konzept stehen haben, aber das partout nicht leben. Und dann bringt mir der freie Ansatz nichts, wenn er nur auf dem Papier steht.
Ja, ja. Und noch einmal, auch wenn ich mich wiederhole, es gibt Kriterien, die stehen die stehen nicht in irgendeinem schlauen Buch, ja. Also Kinder können wertvolle Lebenserfahrungen machen, allein dadurch, dass sie zum Beispiel den Schulweg alleine bestreiten.
Ja.
Das fehlt zum Beispiel meiner Tochter komplett. Ja, wir leben auf dem Dorf, da gab es nicht die Möglichkeit. Ich will diesen Punkt nur gerne mit in den Ring werfen. Ja? Also wenn Kinder die Möglichkeit haben, vielleicht schon in der ersten Klasse den Schulweg alleine zu bestreiten mit ihren Freunden und Freundinnen, das sind wichtige Lebenserfahrungen, die eben viele Kinder heute nicht mehr machen. Ich bitte das nur mitzudenken. Ja. Ja? So, und dann selbst ins Gelingen verliebt sein. Das heißt auch, Vertrauen auch dann, wenn es eben auch mal schwierig geworden ist. Ja? Wir brauchen alle Lebenserfahrungen. Manchmal denke ich mir, das wäre die größte Katastrophe, wenn unsere Kinder wirklich das Leben führen würden, was viele von uns sich wünschen. Also konfliktfrei, ja, alles immer gerade und erfolgreich und so. Also was sollen die da lernen? Weißt du, was ich meine? Ja, es darf auch schwierig sein.
Realistisch, ja, absolut, klar. Und es ist ja auch nicht das, was passiert. Es ist ja auch oft so, dass Menschen zu mir kommen und sagen, hey, du hast dich jetzt aber mit deiner Tochter gezofft. Ich dachte, du wärst so friedvoll. Ja, so. Ja, Bullshit ist das. Also es ist halt einfach... Ja. Es ist einfach so, dass du auch gerade an so einer Schule, wie jetzt bei uns zum Beispiel, ist es so, da gibt es wahrscheinlich mehr Konflikte als an einer anderen Schule, weil sie halt eben auch sein dürfen. Das heißt also, da werden solche Konflikte halt auch komplett auch durchgezogen quasi. Ja. Also weißt du, wie ich meine? Ne? Also diese Konflikte dürfen sein, die werden nicht versucht man wird nicht versucht, diese Konflikte abzustellen, die sind dann halt da. Und da ist es halt auch wichtig zu sehen, dass sowas alles dazugehören darf. Und natürlich ist es so, dass wenn du mit so einem Idealbild da reinkommst, mit mein Kind soll dann möglichst irgendwie erfolgreich sein und was alles, dann darf ich mich halt fragen, auch was das überhaupt für mich bedeutet. Also was ist das alles für mich überhaupt? Und ganz oft sind es halt einfach irgendwelche Glaubenssätze, wo halt beim genauen Hinschauen eigentlich gar nichts dahinter ist. Also ich kann dann gar nicht sagen, was das konkret bedeutet. Und dann in dem Moment, wo ich das nicht konkret sagen kann, kann ich mich fragen, ob das so ein Wert ist, dem ich dann hinterherlaufen will, wenn ich den gar nicht so konkret habe. Ich habe irgendwann festgestellt, dass für mich, das klingt jetzt echt arg, weiß nicht, aber so dieses, der Weg ist das Ziel. Ne? Also ich meine, kennt ja jeder von irgendeiner Karte. Für mich ist es tatsächlich so, dass das irgendwann einfach wirklich so eine Aussage für mich wurde, nämlich so dieses... Ja, das ist halt immer anders. Der Weg verändert sich ständig. Ich biege mal links ab, mal rechts ab, mal laufe ich zurück, mal vorwärts. Und ich bin so froh, mittlerweile nicht mehr irgendwo hin zu wollen. Mhm. Weißt du? Weil es halt einfach für mich stimmiger ist, zu sagen, ich habe so eine grobe Idee, was ich gerne machen würde. Und dann schaue ich einfach auch so ein Stück weit, was passiert. Lass mich so ein Stück weit treiben. Sowas wie der Podcast zum Beispiel ist ein Ding, da haben wir uns, glaube ich, beide auch einfach so reintreiben lassen. Das war ja nicht so, dass wir irgendwann gesagt haben, ja, unser Finanzplan sieht vor, dass wir 2022 einen Podcast starten. Nee, das war halt einfach der erste Bock. Ja, geil. Wie wollen wir es nennen? Halbe Specken Schule. Ja, läuft, Alter.
Weißt du? Ja. Mir fällt da der Satz ein, Leben ist nicht malen nach Zahlen. Ne?
Aber es darf es sein. Und das ist, glaube ich, also, ne? Es darf auch leicht sein. Das Leben darf auch Ponyhof sein. Aber es muss es nicht.
Ja, natürlich. Aber genau das meint es ja. Ne? Also genau. Leben malen nach Zahlen. Du kennst das Spiel noch von früher. Ja, da ist alles vorgezeichnet. Man malt praktisch die Felder aus, die durch Zahlen vorgegeben sind.
Ich hoffe, du willst jetzt aber nicht meinen Dalmatiner so ein bisschen runterreden, den ich damals gemalt habe. Weil der war trotz Malen nach Zahlen, ist das ja ein Gemälde, was ich ja trotzdem gemalt habe.
Ne? Also. Ja, natürlich. Man könnte auch sagen, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähle ihm von deinen Plänen. Ne?
Ja.
Wir brauchen all diese Erfahrungen. Und das vielleicht noch als ein Kriterium, wenn ich als Eltern den Eindruck habe, dieser Ort Schule ist ein möglicherweise, hoffentlich ein Lern- und Lebensort, an dem mein Kind sich selbst noch besser kennenlernen kann. Dann ist das wichtig, ja. So, wie kann das sein? Wenn ich sehe, dass eine Schule so aufgestellt ist, dass zum Beispiel viele Reisen unternommen werden, ja, dann denke ich mir, das ist erstmal gar nicht so schlecht, ja. Oder wenn es die Möglichkeit gibt, Theater zu spielen, ja, in einem Orchester zu sein, was weiß ich. Nicht mit diesem Leistungsgedanken.
Siehst du jetzt unser Konzept vor, oder was?
Ja, zufälligerweise habe ich es gerade. Das, also nicht im Sinne von Leistung, ja?
Ja. Ja.
Orchester, damit mein Kind irgendwann in der Philharmonie oder so, sondern Schule ist bitte auch ein Ort, an dem Selbstbildung stattfindet. Und das heißt nichts anderes als sich selbst kennenlernen. Wer bin ich eigentlich? Und das fehlt mir. Mir fehlt dieser Punkt. Es kommen viele Kinder aus der Schule, da sind sie ja Jugendliche, und die wissen sehr viel über Mathe und darüber, was der Lehrer von mir wollte und was Mama über mich denkt. Aber die wissen zu wenig über sich selbst als Menschen.
Ganz genau.
Ja, die sagen dann, bezogen auf Berufswahl oder Ausbildung, ja, ich könnte ja das machen, weil ich so gut in Mathematik war. Ja, aber mindestens genauso wichtig ist ja, also ich glaube, ich gehe in diese Richtung, weil ich, Menschen finde ich, ich mag Menschen.
Ja.
Was weiß ich, ja? Zum Beispiel.
In etwas gut zu sein, heißt ja nicht, dass ich das mein Leben lang machen muss. Also ich kann ja gut in Dingen sein und trotzdem muss das mich ja jetzt nicht mit mega Freude erfüllen oder meine Bestimmung werden. Also das ist ja durchaus so, dass ich meine, ich bin zum Beispiel gut im Fotografieren, ja, aber sowas wie in der Schule rumgeistern oder wirre Ideen mit dir spinnen zum Beispiel, macht man halt einfach, das erfüllt mich einfach. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das ist so, glaube ich, so dieser wichtige Punkt, dass halt einfach, wenn ich Menschen durch so eine Zeit bringen kann, wenn junge Menschen von der Schule runtergehen und sagen, das sind meine Stärken, das ist das, was mich ausmacht und das ist so ein bisschen so die Idee, wo ich mir vorstellen kann, hinzuwollen. Dann haben wir, glaube ich, das Ziel erreicht, wenn es eins zu erreichen gäbe.
Ja, ja. Und wenn es eben auch das ist, also jetzt habe ich hier 10 Jahre Schule gemacht und ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Ja. Würde ich sagen, ja, alles klar, wunderbar. Also, verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, klar.
Diese Haltung des Nichtwissens. Also, da ist so viel Druck. Da ist so viel Druck bei Eltern, bei pädagogischen Fachkräften. Und dieser Druck strahlt dann auch auf die jungen Menschen aus, weil da muss immer ein Plan sein. Und da muss immer alles irgendwie so in festen Bahnen. Und ich bin jetzt ja noch nicht weise oder was, aber das hat mich das Leben gelehrt. Da ist nichts ist geplant. Gar nichts. 0,0. Ja. Hätte jemand vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren zu mir gesagt, dass ich jetzt hier in der Nähe von Grimma lebe, auf dem Bauernhof mit 8 Schafen, hätte ich gesagt, sag mal, was für eine Droge hast du denn genommen?
Mit 8 Schafen?
Mit 8 Schafen, ja.
Das wird das also, Thema unserer nächsten Folge.
Oder?
Die Lernschafe.
Aber nicht Schlafschafe. Das Wort will ich dieses Jahr nicht mehr hören.
Nee, ich rede jetzt nur von den Schafen, wie die bei dir quasi, das interessiert mich, ob Schafe in deinem Kontext quasi, ob die jetzt zum Beispiel andere Ziele entwickelt haben als das gemeine Schaf von der Weide nebenan.
So, liebe Leute, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit.
Andreas, let's wrap it up. Ja. Es war mir ein mega Vergnügen mit dir. Ich glaube oder hoffe, dass wir so ein paar Impulse geben konnten, was für eine Schulwahl relevant sein könnte, weil das sehr individuell ist und jede Schule kann sehr individuell anders sein für uns. Die freieste Schule des einen ist die schlimmste Schule des anderen. Hm. Und insofern glaube ich, ist es wichtig, dass wir da ein bisschen ins Fühlen kommen, ins Hinterfragen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Andreas, wie war es für dich?
Wunderbar. Ich habe noch eine Frage, die mich jetzt doch beschäftigt. Ich habe vorhin versucht, die Pluralform von Kluft zu bemühen. Ja. Und ich bin ja Deutschlehrer und fände es jetzt unglaublich peinlich, wenn ich das falsch gemacht habe. Also was ist der Plural von Kluft? Klüfte oder Kluftanten? Klufti?
Ich denke kurz drüber nach. Ich würde sagen Klüfte.
Habe ich, glaube ich, auch gesagt.
Ja.
Klüfte.
Ich glaube Klüfte. Klüfte. Wenn das jemand weiß, gerne Info an uns, das wäre sehr spannend. Ich packe auch nochmal überall da, wo es geht, auch nochmal ein paar Links dazu, weil es gibt zum Beispiel so Seiten wie bildungsserver.de oder bildung.de oder freie-alternativschulen.de. Auf denen seht ihr quasi Schulen in eurer Nähe vielleicht, die ihr nicht kennt, falls es euch so geht wie mir, dass ihr an einem Ort wohnt, wo 2 Straßen weiter eine freie Schule ist. Ihr wisst es gar nicht. Da könnte man sowas vorher sehen. Da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick drauf. Also bildungsserver.de, bildung.de oder freie-alternativschulen.de.
Blick über den Zaun ist auch zu empfehlen.
Ah, Blick über den Zaun,
okay. Oder auch die Bewegung, die nach dem Film Schools of Trust so ein bisschen in Bewegung gekommen ist. Auch das war ein schönes Wortspiel.
Genau. So, ich hoffe, so heißt nicht die Webseite. Die Schule, die nach dem Film Schools of Trust.
Ist sehr gut. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Und manchmal ist man echt erstaunt darüber, ach, wie bei dir, ne? Oder bei euch 2 Straßen weiter ist da eine besondere Schule und alles gut.
Genau. Sehr schön. Dann vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Sagt euren Leuten Bescheid. Und wir freuen uns auf Folge 4 dann. Also da freue ich mich jetzt schon drauf.
Jetzt ich auch. Sascha, vielen Dank. Bis bald.
Danke, tschüss.
Haifischbecken Schule, der Podcast mit Andreas Reinke und Sascha Garcia.